Ja, also so lange wird's gar nicht. Das kann ich schon mal sagen hier. Können nachher auch ziemlich bald wieder aufstehen. Ja, also ich begrüße euch auch ganz herzlich. Wer mich nicht kennt, ich glaube, die meisten kennen mich. Ich bin der Ulf Seiler und ich darf hier ab und zu mal predigen. Und wer mich aber kennt, der weiß auch, dass ich am Anfang einer Predigt immer gerne so eine Rätselfrage stelle, die sich nämlich um das Thema der Predigt dreht. Und die Frage wäre jetzt diesmal wieder. Peinlich. Okay, danke. Also, jetzt guckt mal wieder auf das Bild. Also, was hat das Bild mit diesem Thema zu tun? Das Thema der Predigt steht oben drüber, die Kunst der Lebensführung. Hat jemand eine Idee, was das damit zu tun haben könnte? Ja. Ja, nein, alles falsch. Also ihr kommt nicht drauf, ihr könnt auch gar nicht drauf kommen. Ich werde das Rätsel ganz am Ende der Predigt auflösen, dann werdet ihr es verstehen. Wie bin ich dazu gekommen, über die Kunst der Lebensführung zu sprechen? Im Dezember hat mich Peter gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine Predigt in die neue Predigtreihe die Kunst der Lebensführung einzubinden. Und er sagte, es ging darum, wie ein Christ reif wird, sein Leben und seine Nachfolge gut zu führen. Und zwar im Sinne von Jesus. Und er sagt, es gibt da so bestimmte Fragestellungen, die wir jetzt in den nächsten, ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Predigten behandeln wollen. Nämlich, was bedeutet es für einen Christen, reif zu handeln oder zu werden? Und was bedeutet das in der Nachfolge, mit seinen Stärken und Schwächen gut umzugehen? Wie bekommt man das als Christ hin, in den Spannungsfeldern des Lebens reif zu handeln, mit Konflikten gut umzugehen? Und in Beziehungen auch reif zu leben. Und wieso kann es vorkommen, dass jemand jahrelang Christ ist und bei ihm dann trotzdem in der Lebensführung Dinge komplett schief gehen? Also das Thema ist insgesamt, und jetzt hoffe ich, dass das Ding hier geht. Nee, das war die falsche Richtung. Ja. Wie erlangt ein Christ die Befähigung zu einem reifen Leben im Alltag, im Beruf und in der Familie? Darum soll es gehen. Und ich habe dem Peter zugesagt, dass ich das mache, dass ich also die Predigt da einbinde in dieses Thema. Nicht deswegen, weil ich so gut wäre und weil ich nur aus meinen Erfahrungen jetzt einfach erzählen könnte, sondern weil ich mir erhoffe und erhoffte auch durch die Beschäftigung mit diesem Thema da selbst weiterzukommen. Denn wenn ich eine Predigt vorbereite, das habe ich schon gemerkt, dann profitiere ich selbst am allermeisten davon. Ich predige sozusagen mir selbst. Also steigen wir da mal ein. Ich glaube, das Problem kennen wir alle. Irgendwie ist unser Leben nicht so, wie es sein sollte. Mir fallen in meinem Leben sofort eine Reihe von Bereichen ein, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und wenn ich die euch jetzt mal nenne, meine Frau hat mir gestern gesagt, du machst dich jetzt total schlecht, dann meine ich damit nicht, dass ich da in diesen Bereichen überall versage, aber es ist so, dass ich da in diesen Bereichen doch hinter dem zurückbleibe, wie es eigentlich sein sollte. Also zum Beispiel fällt mir da ein, meine Zeiteinteilung. Also wie und womit ich meine Zeit fülle. Oder mein Umgang mit Essen oder Sport oder Geld und auch Beziehungen. Also auch da gibt es einige, in denen ich was schuldig bleibe. Beziehungen manche auch, die schwierig sind. Oder Charaktereigenschaften, die ich bei mir kennengelernt habe, die nicht so sind, wie ich denke, dass es richtig sein müsste. Und ich glaube, ihr findet in eurem Leben da auch solche Punkte, solche Dinge. Und verbunden ist das dann ganz oft so mit dem Gefühl, Gott nicht zu genügen, irgendwie im Inneren doch nicht gut genug zu sein und nicht gläubig genug zu sein oder nicht heilig genug zu sein. Und dass Gott mich vielleicht durchschaut, oder nein, nicht nur vielleicht, er durchschaut mich, und dass er dann mein wahres Wesen sieht und dass er daher mit mir vielleicht unzufrieden ist. Also das sind 2 Aspekte, die ich hier mal ein bisschen unterscheiden will. Der eine ist die Frage nach unserer Lebensführung, die zumindest gefühlt hinter dem zurückbleibt, was in unseren Augen eigentlich sein sollte. Und der zweite Aspekt, den verbinden wir fälschlicherweise oft mit dem ersten, das ist nämlich die Frage, wie wir in Gottes Augen dastehen und wie er zu uns steht. Ich sage, wir verbinden das fälschlicherweise, weil das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Denn wenn wir denken, dass wir Gott nicht genügen, weil unsere Lebensführung zu wünschen übrig lässt, dann haben wir das Evangelium eigentlich noch gar nicht richtig verstanden. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals bei der Bundeswehr, da habe ich ein Buch gelesen und in diesem Buch, da wurde gesagt, dass die Zuwendung Gottes zu uns, dass die vollkommen losgelöst ist von unserem Zutun. Gott hat sich vollkommen losgelöst von unserem Zutun dazu entschlossen, seine Gnade über uns auszuschütten. Und das hat mich damals total berührt. Das war ein total tolles Gefühl der Befreiung. Ich bin so evangelisch-kirchlich aufgewachsen und da war Sünde und so Strenge und auch die Ernstigkeit war immer ein großes Thema. Und für mich war das was total Befreiendes, dass da stand, Gott hat völlig ohne unser Zutun, egal was wir tun, hat die Gnade über uns ausgeschüttet. Das gilt für uns. Ich hatte mich damals noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden, aber ich war damals auf der Suche nach Gott. Und diese Güte Gottes zu mir, die nicht von meinem Zutun abhängt, das hat mich überwältigt und hat mich froh gemacht. Aber dann später, als ich Christ geworden bin und vieles über Schuld, Vergebung und Sünde gelernt hatte, da hat sich diese ganz unbedarfte Freude in ein etwas angespanntes Verhältnis zu Gott gewandelt. Ich wusste, dass er für mich ein liebevoller Vater ist. Aber ich wusste jetzt auch, was Sünde ist und sah immer deutlicher, wie unvollkommen ich war. Ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, dass Gott sich über mich freut, weil ich so viele Mängel an mir sah. Heute bin ich aber wieder zu der Überzeugung zurückgekommen, dass tatsächlich Gottes Liebe zu mir nicht von meinem Zutun abhängt. Er hat einfach beschlossen, seine Gnade über uns auszuschütten. Jörg hat das vorhin auch gesagt, er hat das einfach beschlossen. Er hatte beschlossen, uns zu lieben, auch wenn wir so viele Mängel haben. Und zwar einfach, weil er es will. Er will das einfach. Und weil er uns einfach unglaublich lieb hat. Und weil Jesus alle vergangene Sünde und auch die zukünftige noch zu begehende Sünde, also noch die begangen wird, schon getragen hat. Das hat Jesus alles getragen. Zwischen Gott und uns ist alles gut. Es ist Frieden. Und es herrscht Liebe und Zuneigung von Gott zu uns. Das ist einfach so, auch wenn unser Herz das oft nicht glaubt. Vor ein paar Tagen habe ich im Römerbrief die Stelle gelesen, wo es heißt, du siehst hier also die Güte und die Strenge Gottes. Und da habe ich gedacht, oh wei, da ist sie wieder, die Strenge Gottes. Aber dann habe ich weitergelesen und da stand, seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben, aber seine Güte dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt. Ja, ich hatte, habe ich ja schon gesagt, früher oft das Gefühl, so unter der Strenge Gottes zu stehen. Aber es steht da nicht in dieser Stelle, seine Strenge gilt denen, die nicht genügen, die in ihrem Leben noch vieles falsch machen, sondern seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben. Wir alle haben das aber nicht getan. Also ihr würdet heute sonst nicht sitzen. Wenn ihr heute sitzt, dann habt ihr euch nicht von Gott abgewandt. Und deswegen sind wir voll unter dieser Güte Gottes. Also alles, was so mit Güte Gottes verbunden ist, unter dem stehen wir. Das gilt für uns, für jeden Einzelnen hier. Egal, wie gut ihr euch fühlt. Die Güte Gottes hat nichts damit zu tun, wie gut ihr euch fühlt. Das Bewusstsein, ohne Einschränkungen Gottes Kind zu sein, ist überwältigend. Es ist tatsächlich so, dass Gottes Liebe und Güte, seine Zuwendung und Annahme von seiner Seite aus ohne Voraussetzung ist. Und das ist Gnade. Das ist so der Urbegriff von Gnade. Und das ist tatsächlich real. Und das ist Evangelium. Das ist das wahre Evangelium. Also ich hoffe, es ist klar geworden, dass so der Gedanke grundfalsch ist, wir würden Gott nicht genügen, weil unsere Lebensführung zu wünschen übrig lässt. Gottes Liebe zu uns hängt nicht von unserer Lebensführung ab. Aber die Fragestellung, da steht sie ja noch, war ja, wie kommen wir zu einem reifen Leben, sodass wir als Christ in den Spannungsfeldern des Lebens reif handeln, mit Konflikten gut umgehen und Beziehungen reif leben. Also da hat das Christentum auch viel zu sagen. Der Glaube vor allen Dingen hat da sehr viel zu sagen und auch die Bibel hat da sehr viel zu sagen. So, und jetzt denkt ihr bestimmt, da gibt's eine Antwort drauf. Und es gibt aus meiner Sicht tatsächlich eine Antwort drauf. Nämlich aus meiner Sicht, wir können da auch später gerne mal drüber diskutieren, gibt es nur einen einzigen Weg. Nämlich auf den Geist Gottes zu hören. Alles andere funktioniert nicht. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal eine Predigt über den Heiligen Geist gehalten. Da knüpfe ich so ein bisschen an. Also alles andere funktioniert meiner Meinung nach nicht. gute Vorsätze funktionieren nicht. Das habe ich lang genug ausprobiert. Es gibt Zeitschriften. Ich habe früher mal so Reader's Digest geschenkt bekommen. Und da sieht man dann oft so 10 Regeln für ein gelingendes Leben oder sowas. Das funktioniert nicht. Manche verweisen vielleicht jetzt auf diese vielen guten Verhaltensregeln, die in der Bibel stehen, und meinen, man müsse die einfach umsetzen. Und es stimmt auch tatsächlich. Es steht in der Bibel an ganz vielen Stellen, wie wir leben, so leben können, dass das Leben gelingt und welches Verhalten dafür nötig ist. Es steht auch vieles darüber drin, wie Gott sich das vorstellt, wie er möchte, dass wir leben. Aber sich das einfach nur vorzunehmen und zu sagen, ich halte jetzt diese Regeln einfach 1:1 ein, das funktioniert nicht. Es gibt nur einen Weg, nämlich auf den Geist Gottes in mir zu hören. Und damit habe ich in der letzten Zeit immer mehr gute Erfahrungen gemacht. Das will ich nochmal kurz untermauern. Eine für mich entscheidende Aussage der Bibel ist, dass Jesus und der Vater zu demjenigen kommen, der Jesus das Herz öffnet. Ihr kennt die Stelle, glaube ich, alle. Ich werde es dann nachher auch nochmal zitieren. Jesus und der Vater wohnen sozusagen in demjenigen drin, also innen drin, in Form des Heiligen Geistes, der sein Herz für Jesus öffnet. Und das hat Jesus auch versprochen. Er hat gesagt, er lässt uns hier nicht alleine auf der Erde zurück, sondern er schickt den Heiligen Geist zu uns, der dann in uns drin ist. Und auf diese Weise ist Jesus selbst in uns drin. Wenn das wirklich so ist, also wenn das wahr ist, dass das so ist, dann gibt es doch eigentlich nur eine einzige logische Konsequenz, nämlich, dass ich zu ihm Kontakt aufnehme und dass ich mit ihm rede und ihn frage und mit ihm alles bespreche und vor allem auf ihn höre. Und es gibt auch verschiedene Bibelstellen, die das belegen, also eine ganze Reihe, dass Gott so auf diese Weise redet. Sogar schon im Alten Testament gibt es solche Stellen und ich habe mal ein paar oder drei, die ich jetzt aufführe, nämlich einmal im Psalm 16, da steht, ich preise meinen Gott, der mich immer berät. Auch nachts mahnt mich mein Inneres. Ich habe ihn ständig vor mich gestellt. Und dann ein Stückchen weiter. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Oder Psalm 95. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirte. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Oder Hebräer 12. Hütet euch davor, den abzuweisen, der zu euch spricht, der vom Himmel her zu uns spricht. Also das sind nur so ein paar Stellen, die das sagen. Aber im Neuen Testament gibt es ja ganz, ganz viele, dass der Geist Gottes in uns drin ist, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber wie gehen wir damit um? Hören wir tatsächlich auf sein Reden und fragen wir nach seinem Reden? Nehmen wir das im Alltag wirklich ernst? Ihr wisst, dass ich nebenberuflich noch in einem Büro Statik mache. Und da wäre es eigentlich ideal, wenn die Projekte so kommen, dass man zeitlich nacheinander eins nach dem anderen abarbeiten könnte und das eben in dieser geringen Zeit, die man so als Nebenberufler zur Verfügung hat, eben auch alles funktioniert. Aber leider ist das oft nicht so. Es gibt oft Projekte, die ruhen, weil irgendwelche Entscheidungen von anderen noch nicht getroffen sind und dann auf einmal werden mehrere Projekte gleichzeitig akut. Und die Frage ist dann bei mir zum Beispiel, wie gehe ich dann damit um, wenn ich auf einmal vor neuen, ungeplanten Anforderungen stehe? Bei mir ist es so, dass dann oft in meinem Kopf so dieses Gedankenkarussell losgeht, was ich jetzt schieben kann, wo ich noch Zeit freischaufeln kann, ob ich noch ein bisschen Schlaf abknabbern kann irgendwo oder was ich absagen muss oder wie ich zum Beispiel noch Mitarbeiter oder sowas organisieren kann. Die Frage ist, wo ist da das Hören auf den Geist Gottes? Er ist doch in mir drin. Also warum komme ich gar nicht auf die Idee, ihn erst einmal zu fragen, was er rät und welche Ideen er gibt? Anfang dieser Woche war ich mit der komplizierten Organisation des Stundenplans fertig. Den Stundenplan organisieren, das gehört zu meinen Verwaltungsaufgaben an der Hochschule. Und das ist ziemlich kompliziert, weil da verschiedene Semester schwierig ineinander greifen und weil auch wir von den Räumen her oft Probleme haben. Und ich war endlich fertig, hatte eine gute Lösung gefunden und da bekam ich eine Mail von der Vizepräsidentin der Hochschule, ich solle bitte einer Vertretungsdozentin zuliebe deren Lehrveranstaltungen auf 2 bestimmte Tage verschieben. Und das heißt, ich musste komplett neu anfangen, so habe ich zuerst gedacht, ich muss alles nochmal neu organisieren. Und ja, meine erste Reaktion war, nein, das mache ich nicht. Und dann kamen so als zweites so Gedanken, die bildet sich wohl ein, was Besonderes zu sein. Und schon war ich in so einem vorwurfsvollen Abwehrmodus. Ich war drauf und dran, ihr eine ruppige, ablehnende Antwort zu schreiben, um sie mal in ihre Grenzen zu weisen, also die Vizepräsidentin. Aber ich frage mich da, wo war da das Hören auf den Geist Gottes? Er ist doch in mir drin. Also warum komme ich gar nicht auf die Idee, ihn erst einmal zu fragen, was er rät und welche Ideen er gibt? Vielleicht gibt er mir den Rat, eine ruppige Antwort zu schreiben und sie in die Grenzen zu schreiben, setzen. Ich glaube aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich hat er irgendwie was anderes, was er denkt. Ja, sicher kennt ihr viele Situationen, in denen es euch ähnlich geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich rede mal von ich, aber vielleicht geht's euch auch, viel zu schnell, spontan entscheide und mit meinen Gedanken versuche, eine Lösung zu finden. Aber diese spontanen und selbstgemachten Entscheidungen, die führen ganz oft zu nicht guten Folgen. Manchmal kommt auch was Gutes dabei raus. Man macht ja manchmal auch richtige Entscheidungen, aber oft kommt auch nicht Gutes dabei raus. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Ja, es ist ja nicht so, dass ich erst seit gestern wüsste, dass Gottes Geist in uns ist und wir auf sein Reden hören sollen. Obwohl es ist tatsächlich so, dass das für mich so ein zentraler Punkt geworden ist. Das ist noch nicht so lange her. Aber eben doch schon eine gewisse Zeit. Und es mehren sich dann zum Glück auch Situationen, in denen es mir einfällt, mich dann doch an den Geist Gottes zu wenden oder mich von ihm leiten zu lassen. Bei der Sache mit dem Stundenplan zum Beispiel ist mir dann doch noch eingefallen, dass ich einfach mal tief durchatme und mal den Heiligen Geist in mir frage. Ich habe mich nämlich irgendwie schlecht gefühlt bei meiner Reaktion. Es war also nicht Frieden dabei. Und ich spürte, dass der Heilige Geist mir vor Augen stellte, dass ich gerade lieblos und egoistisch und unkooperativ war. Und dass er mir den Gedanken gab, doch mal wohlwollend zu versuchen, eine Lösung zu finden. Mir fiel auch auf, dass die Mail, die ich erhalten hatte, die mir bei mir so dieses Gefühl, dass es eine arrogante Anfrage gewesen wäre, hervorgerufen hat, dass diese Mail überhaupt nicht überheblich oder anmaßend war, sondern die war sehr freundlich. Es war eine ganz freundliche Bitte gewesen. Und ich habe mich dann deswegen am nächsten Tag hingesetzt und habe dann nochmal geguckt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt. Und es hat eine Zeit gedauert, aber dann habe ich eine praktikable Lösung gefunden, ohne dass ich den ganzen Stundenplan neu machen musste. Und das habe ich dann der Kollegin mitgeteilt und die war total dankbar und hat sich über meinen Einsatz total gefreut. Also da ist es mir tatsächlich mal eingefallen, das Ganze vor Gott zu bringen und mit ihm mal zu besprechen. Und trotzdem ist die Frage für mich immer noch eine Herausforderung, wo ist bei meiner ganz normalen alltäglichen Geschäftigkeit das Hören auf den Geist Gottes? Er ist doch in mir drin, also warum komme ich so oft nicht auf die Idee, ihn erst einmal zu fragen, was er rät und welche Ideen er gibt? Und diese Frage, die gebe ich euch einfach mal zum Nachdenken weiter, weil ich mir vorstellen könnte, es gibt vielleicht den einen oder anderen, dem das auch so geht. Warum gelingt uns das oft nicht? Was hält uns davon ab? Ich habe gedacht, vielleicht ist es so, dass wir gar nicht wirklich glauben, dass Jesus in Form von dem Heiligen Geist in uns drin ist. Vielleicht ist uns der Gedanke zu groß, dass dieser Gott dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, in uns irgendwie drin ist. Ja, vielleicht ist das einfach zu unglaublich für uns. Wem das aber so geht, dem empfehle ich mal, in der Bibel einfach nachzuforschen, was da über Jesus und den Heiligen Geist gesagt wird. Und zitieren will ich hier nur folgende zwei Stellen aus dem Johannes 14 und 16. Ich habe die mal andersrum dargestellt. Also zuerst Johannes 16 und dann 14, weil das Ganze ein bisschen klarer macht. Da sagt Jesus, jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das ist der Geist der Wahrheit. Er wird bei euch bleiben und wird in euch sein. Ich werde euch nicht alleine und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also das ist eine Stelle, die das ganz deutlich so sagt. Es gibt aber noch ganz viele andere Stellen. Auch Paulus, der redet da ganz oft von dem Geist in uns. Und wenn wir das jetzt also gelesen haben und wenn wir das glauben und dennoch nicht danach leben, dann frage ich mich, was hält uns denn dann davon ab, das so zu tun? Oder vielleicht sollte ich die Frage ein bisschen anders stellen, wie kommen wir denn dahin, dass uns bei unseren ganz normalen alltäglichen Geschäftigkeiten das Hören auf den Geist Gottes gelingt? Er ist doch in uns drin. Also wie kommen wir dahin, ihn erst einmal zu fragen, was er rät und welche Ideen er gibt? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wir müssen es einfach nur tun. Wir müssen einfach nur anfangen, ihn zu fragen und das zu befolgen, was wir dann hören. Also was sich dann so in unserem Inneren herauskristallisiert. Ich erlebe das Reden des Heiligen Geistes in mir ganz oft als Gedankenimpulse, die das, was ich tun wollte, in eine andere Richtung lenken. Oder als Gedankenimpulse, die meinen Gefühlen oder meinem Denken eine ganz andere Richtung geben. Oder als Gedankenimpulse, die mich dazu bringen, etwas zu tun, woran ich vorher nicht gedacht habe. Und je öfter wir diesen Gedankenimpulsen nachgehen, desto deutlicher erkennen wir sie dann auch. Wir können das dann unterscheiden. Was sind jetzt diese Gedankenimpulse, von denen wir ausgehen können, dass es das Reden des Heiligen Geistes ist? Und was sind jetzt Gedankenimpulse, die einfach aus uns selber rauskommen? Das lernt man dann zu unterscheiden. Allerdings habe ich auch schon Leute erlebt, die ständig vom Heiligen Geist gesprochen haben und geisterfüllt gewirkt haben, die dann aber plötzlich Dinge getan haben, die völlig daneben waren. Also kann man anscheinend sich auch religiös verrennen und völlig auf dem Holzweg sein, ohne es zu merken. Und deshalb ist mir neben diesem einen Punkt, oder eigentlich muss ich da sagen, in Verbindung mit diesem einen Punkt, mit diesem Hören auf den Heiligen Geist, noch eine Sache sehr wichtig, nämlich sich immer wieder in Frage zu stellen, und offen vor Gott zu prüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und da steht im Psalm 19, Verse 13 und 14, wird so diese Haltung ausgedrückt. Da steht, wer kann schon merken, wie oft er versagt? Vergib mir auch die verborgene Schuld und halte mich vor dem Hochmut zurück, dass er nie über mich herrscht. Dann stehe ich ohne Tadel da und werde vor großem Unrecht bewahrt. Also mir ist da bei dieser Stelle das Wort Hochmut aufgefallen, weil es kann auch einen geistlichen Hochmut geben, von dem man, wenn man denkt, man selbst hat die Wahrheit und die anderen, die müssen alle noch mehr lernen, aber ich selber habe die Wahrheit und ich bin geistlich und ich bin wunderbar. Also vor diesem Hochmut müssen wir uns bewahren oder muss uns eigentlich Gott bewahren oder auch andere Leute aus der Gemeinde. Deswegen ist es auch so wichtig, auf Leute aus der Gemeinde zu hören, wenn jemand sagt, hör mal, ich glaube, da bist du gerade ein bisschen auf dem falschen Weg, dass man das nicht abtut und sagt, nein, ich habe den Heiligen Geist, sondern dass man das prüft, dass man sagt, ich nehme es gerne auf und prüfe das mal, ob ich das auch so empfinde und dann vor Gott geht und sagt, ist es so. Ja, wenn wir es hinbekommen, in enger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben, dann ordnet sich alles. Das klingt jetzt doch so nach 10-Punkte-Regel, aber das ist ganz einfach. Also es ist tatsächlich so, ich empfinde das so. Dann werden wir nämlich manchmal auf Dinge hingewiesen, die wichtig sind, die wir sonst vielleicht vergessen hätten. Das ist bei mir schon ganz oft vorgekommen. Oder wir bekommen Impulse für unsere Arbeit, unsere Beziehungen oder für unser ganzes Lebensumfeld. Und da will ich mal zwei Beispiele erzählen. Das erste liegt schon lange zurück und es kann sein, dass ich es auch schon mal in der Gemeinde gesagt habe, aber es wirkt sich heute noch aus. Ich hatte nämlich damals in einer sehr turbulenten und beruflich chaotischen Zeit den Eindruck, dass Jesus zu mir sagte, wenn du nur einmal in der Woche eine längere Zeit der Stille vor mir hättest, dann würden sich alle deine Lebensumstände ordnen. Also längere Zeit der Stille vor mir, das heißt also einfach mal sich Zeit nehmen, da zu sitzen, zu beten, zu reden, zu hören und vielleicht auch das, was so alles in meinen Vorhaben drin ist, mal vor ihm auszubreiten und zu sagen, wie siehst du das Ganze denn? Also wenn du nur einmal in der Woche eine längere Zeit der Stille vor mir hättest, dann würden sich alle deine Lebensumstände ordnen. Und das habe ich mir damals dann vorgenommen und habe mir auch vorgenommen, sonntagsabends dann immer eine längere Stille zu halten. Das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, dass ich das mache. Und in den letzten Monaten hatte ich das aber vernachlässigt. Und prompt begannen die Dinge wieder, mich so zu überrollen. Ich stolperte den Anforderungen, die von allen Seiten kamen, nur noch hinterher und habe mehr schlecht als recht die Dinge erledigt und hatte hinter den Eindruck, dass ich total hin und her geworfen bin. Und da ist mir das wieder eingefallen mit dieser Stille. Und die habe ich mir dann am vergangenen Sonntag genommen. Und das ist eine total andere Woche gewesen. diese Woche, die jetzt gerade vergangen ist. Ich hatte richtig viele Punkte, die zu tun sind, aber es war alles eins nach dem anderen, weil ich von Gott so die Idee bekommen hatte, wie was sein sollte und wo man auch einfach mal sagt, nee, das geht nicht mehr. Und mit dem zweiten Beispiel will ich das Rätsel vom Anfang lösen. Moment, geht glaube ich weiter. Ja. Das ist nämlich eine Glasbrücke zwischen zwei Gebäuden. Man kann das Bild nicht so richtig gut sehen, aber es gibt auf der einen Seite, auf der rechten Seite ein altes bestehendes Gebäude. Alt heißt aus den 70er Jahren und das andere sollte neu gebaut werden. Und die Architekten hatten die Idee, dass es eine ganz schlanke, filigrane Glasbrücke wird, wo man, also Glas und Stahl, Stahl ist das Tragwerk und Glas die Hülle, wo man den Stahl möglichst gar nicht sehen soll. Und sie hatten gesagt, die Idee ist, dass man zum Beispiel einen Betonbalken da drüber legt, von der einen Seite zur anderen, und die Brücke daran anhängt, weil alles, was hängt, kann sehr dünn und schlank werden. Und dann habe ich das berechnet, wie das dann aussehen würde, und das sah dann ungefähr so aus. Und dieser Betonbalken wäre 1,50 Meter hoch gewesen. Bei 3 Meter Brücke kann man sich vorstellen, wie bequem man da noch hätte durchlaufen können. Also ging nicht. Dann habe ich überlegt, naja gut, es gibt ja Stahl. Der Stahl ist ein bisschen mehr tragfähig als der Beton. Also überlege ich mal, ob ich nicht Stahlträger verwende und habe dann hin und her gerechnet und dann kam raus, die Stahlträger sind schon schlanker als der Beton, aber immer noch 70 Zentimeter und die sind total dick und sichtbar. Und außerdem schwingt das Ganze, wenn man da drüber läuft. Und ich habe dann überlegt, was kann man noch machen? Das ist das Einzige, was mir so eingefallen ist. Also, oder alle Möglichkeiten, die mir so eingefallen sind, bin ich so durchgegangen und kam zu keiner Lösung. Und dann bin ich mal auf Toilette gegangen und da kam mir die Idee, ich könnte doch einfach mal beten und mal fragen, was Jesus gemacht hat, was Jesus mir sagt. Also das ist dieser Gedanke, dass ich doch einfach mal fragen kann, was Gott sagt. Und dann kam mir eine Idee, nämlich, dass man das Ganze mit so einer seilartigen Unterspannung machen könnte. Und diese Idee habe ich weiterverfolgt und die war genau richtig. Die ist dann auch gebaut worden. Und das ist das Bild, was ihr hier seht. Und das Ergebnis ist eben schon ziemlich nah an dem dran, was die Architekten sich gewünscht haben. Also ich erzähle das deswegen, weil das so frappierend war, dass in dem Moment, also ganz, ganz kurz, nachdem ich da Jesus gefragt hatte, was er denn noch für eine Idee hat, kam mir diese Idee. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Gott auch im Alltag ganz konkret und auch ganz praktisch reden kann. Ja, zusammenfassend für heute kann ich also sagen, wenn ihr euch erinnert, das wisst ihr ja alle schon, dann bin ich schon viele Jahre so an dem Thema dran, was sein Leben wirklich erfüllt. Aber alle Strategien und guten Gedanken haben bei mir jedenfalls nicht funktioniert. Aber das Hören auf den Heiligen Geist, das habe ich als das Einzige erlebt, das wirklich hilft. Ja. Das Hören auf den Heiligen Geist habe ich als das Einzige erlebt, das wirklich hilft.